durch Zufall in die Schweiz gekommen, dann ein Unternehmen gegründet. Mittlerweile eigentlich immer noch Unternehmerin, aber nicht mehr mit dem eigenen Unternehmen. Das ist die Story von der Sophia Graupner. Sie ist heute meine Interviewpartnerin und ich freue mich mega, mit ihr über den Weg zu reden. Außerdem geht, warum in die Schweiz, was gründet, warum nicht mehr gründet und was sieht denn, was machst du denn heute als Unternehmerin in einem anderen Unternehmen? Darum, es lohnt sich dran zu bleiben.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Der Podcast wird in Zusammenarbeit mit der ZHAW ermöglicht. ZHAW ist die Hochschule, wenn es darum geht, dein eigenes Ding zu starten. ZHAW Entrepreneurship ermöglicht dir an unterschiedlichen, hochschulübergreifenden Programmen deinen unternehmerischen Spirit zu entdecken. In dieser Podcast-Serie geht es darum, wie Leute aus der ZHAW ihr eigenes Ding starten.
Hallo Sophia, schön, wie geht's?
Hi Nico, ja, mir geht's gut. Ja, freue mich mega, dass ich heute bisschen von meiner Geschichte erzählen kann und vielleicht auch andere motivieren kann, dass Unternehmertum oder auch Entrepreneurship eigentlich eine mega coole Sache ist und auch gar nicht so ein großes Hexenwerk.
Definitiv. Das Ding machen lohnt sich. Ich glaube, man hört schon, eben, du bist nicht in der Schweiz geboren, sondern es tönt zumindest so, als würdest du aus einem grossen Nachbarland kommen. Was bringt dich in die Schweiz?
Genau, also ich bin ursprünglich aus Deutschland, eigentlich gar nicht so weit weg aus Stuttgart. Mit dem Auto sind es 2 Stunden. Mit dem Zug, je nach deutscher Bahnverhältnisse, kann man sich immer überraschen lassen, ob es dann doch ein Tagesausflug wird oder reibungslos in 3 Stunden, wenn man sein Ziel erreicht. Aber genau, und vor 8 Jahren habe ich meinen Freund kennengelernt bei einer Silvesterparty, wo ich eigentlich gar nicht sein sollte, weil ich eine Stimmbandentzündung hatte und mein Arzt hat gesagt, wenn ich da jetzt hingehe, hätte ich nie wieder im Leben singen oder wirklich gut sprechen können. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich natürlich gedacht, ja, lass den reden, ich gehe trotzdem. Und im Endeffekt war das eine sehr gute Entscheidung, weil ja, da habe ich meinen Freund kennengelernt. Er hat in Zürich gelebt schon und hatten wir 3 Jahre eine Fernbeziehung. Dann habe ich erst eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau noch abgeschlossen, nach dem Abitur in Deutschland. Aber dann habe ich gemerkt, ja, ich brauche irgendwie größere Projekte um mich rum und habe dann mit meinem Umzug in die Schweiz und mit dem Zusammenzug mit meinem Freund nochmal angefangen, Lebensmitteltechnologie zu studieren, was auch ein Riesenzufall war, weil ich habe mich nie so ganz mit dem Thema Studieren auseinandergesetzt, weil in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber dort hat man immer hohe NCs, also man braucht ein sehr gutes Abitur, um irgendwie überhaupt in den Studiengang reinzukommen, weil das alles nicht so ein wirtschaftliches System ist wie in der Schweiz, habe ich manchmal das Gefühl. Also dort ist es wirklich schwierig, das zu studieren, was man möchte. So aus meiner Bubble jetzt. Kann auch sein, dass ich mich mittlerweile irre. Ich will jetzt da auch nicht keinem Unrecht tun.
Okay.
Aber dann habe ich mich auf jeden Fall in der Schweiz für das Studium Lebensmitteltechnologie einfach mal eingeschrieben, weil ich dachte, ich esse gern Technologie. Ja, sagt mir jetzt nicht so viel, aber es wird schon passen. Und dann wurde ich tatsächlich angenommen, 2 Wochen nach dem Einschreiben. Da war ich total überrascht und war so, okay, dann bin ich jetzt wohl Studentin. Und ja, wie sich dann im Endeffekt rausgestellt hat, war es die beste Entscheidung wieder in meinem Leben, die mir passieren hätte können, weil ja, die Branche ist unheimlich spannend und ich kannte sie vor dem Studium noch gar nicht und wusste überhaupt nicht, was da zwischen Landwirtschaft und Supermarkt oder Restaurant oder irgendwelchen anderen Absatzkanal passiert. Und ja, dann durfte ich da eintauchen im Studium.
Und das Mal ist die Entscheidung passiert, ohne dass du irgendwie deine Stimme riskiert hast. Jetzt, du bist im Podcast, du kannst noch reden, kannst auch noch singen.
Also ich war neulich mit Freunden Karaoke singen und da kam ich dann schon an meine Grenzen. Also ich sag mal so, nach 2 Minuten Schreien fängt dann so ein kleiner Hustanfall an, aber so im Alltag belastet es mich jetzt nicht.
Aber all in, weil du deinen Freund doch kennengelernt hast, an dieser Party hat sich's gelohnt, immerhin.
Ja sicher, das Leben ist immer, ich weiß nicht, an was man glauben soll, Schicksal, Zufall, aber es ist ja meistens eine Verkettung und in dem Fall hat es jetzt ein paar Mal den richtigen Weg eingeschlagen gehabt.
Genau. Was man im jugendlichen Leichtsinn nicht alles macht, gell?
Genau.
Hey, ich finde, es ist zwar ein Ausritt, aber gleich. Ich denke, wie du Lebensmitteltechnologie studiert und eben irgendwie, was passiert eigentlich zwischen Bauer und Laden, kann sich, glaube ich, fast niemand vorstellen. Darum, inklusive ich nicht, erzähl mal, was passiert denn dort überhaupt genau? Also einen kurzen Abriss, um ein bisschen eintauchen, in was du da gelernt hast.
Also die Branche ist eigentlich so ein bisschen unterteilt in drei große Bereiche. Also dieses ganze Processing in Fabriken, da muss man sich vorstellen, die Produkte kommen aus der Landwirtschaft und dann müssen sie ja irgendwie verarbeitet werden, weil ein Rübli voller Erde oder so kann ich nicht weiterverarbeiten zu einer Soße oder auf eine Pizza oder aber auch nur gewaschen und in Plastik verpackt. Also all diese Prozesse passieren eigentlich im Processing mit Riesenanlagen und Waschmaschinen, die so groß sind wie zwei Stöcke, um die Produkte Krass. Zu waschen oder zu rüsten. Rüsten bedeutet schneiden, gerade diese portionierten Salate. Also eigentlich alles, was ihr im Supermarkt findet, was irgendwie verpackt ist oder so aussieht, dass es nicht direkt vom Feld ist, ist im meisten Fall, wenn es jetzt nicht eine kleine Manufaktur oder Startup durchlaufen hat, durch die Lebensmittelindustrie und große produzierende Betriebe durchgeschleust worden. Das ist der eine Teil, der produzierende Teil. Und dann ist aber auch noch ein großer Teil die Lebensmittelsicherheit. Weil wir jetzt in der Schweiz, wir haben ja eigentlich sehr sichere Produkte. Manchmal kommt ein Skandal wie irgendwie Listerien in dem Käse und irgendwelche anderen Sachen. Und diese Sachen werden auch von LebensmitteltechnologInnen entdeckt, die in Laboratorien arbeiten und immer eigentlich die Produkte prüfen auf so Markerkeime und dann natürlich Rückrufaktionen ins Leben rufen, wenn gefährliche Keime vorhanden sind. Aber es gibt natürlich auch Keime, die uns jetzt nicht umbringen, aber die zum Beispiel Indikatoren sind für einen unhygienischen Prozess. Da würde man dann eine Reklamation machen, dass der Betrieb ein bisschen seine Praktiken anpassen muss, dass da hygienischer produziert wird. Das ist so der zweite Teil. Und der dritte Teil, da wo ich eigentlich am meisten zu Hause bin, ist so dieses Marketing-Management-Bereich. Also alles, was man im Laden oder auch im Restaurant kauft, das hat meistens eine Geschichte oder eine Verpackung. Und wie erzählen wir die Geschichten von den Produkten? Oder was sind denn Future-Food-Trends, die wir beachten müssen beim Launch von neuen Produkten oder von der Kreation von neuen Rezepturen? Wo geht das hin? Was sind die neuen Trends weltweit? Wie können wir die übersetzen in die Schweiz? Und so weiter und so fort. Mit solchen Themen eigentlich beschäftige ich mich am liebsten. Genau.
Mega spannend. Eben, du hast gesagt, oder? Die Lebensmittelindustrie, ich sage jetzt mal so der erste Teil, das sind riesige Konzerne im Normalfall, oder? Wo eben so Zeug übernehmen. Da gibt es wenig kleine Firmen, oder?
Genau, also man muss sich überlegen, die Anfangsinvestition in diese Infrastruktur, die es braucht, ist enorm. Weil in der Lebensmittelindustrie hat man einen ganz kleinmarschigen Bereich. Also da verdient man nicht einen Stutz, wenn man ein Produkt verkauft oder so, sondern man kann sich über ein paar Rappen freuen. Und wenn man dann überlegt, mit so einer Produktmarge so eine Investition erstmal abzuzahlen, das braucht ganz schön viel Zeit. Und deswegen gibt es eigentlich meistens nur sehr große Produzierende. Meistens ist es auch nicht so groß, sondern die arbeiten einfach 7 Tage die Woche, 24 Stunden im Schichtbetrieb, also um das alles abzufertigen. Aber genau, es gibt eigentlich jetzt nicht so viele Kleinproduzenten, weil sich es nicht lohnt. Es ist zu teuer dann.
Genau. Okay. Also du hast das gelernt und dann hast du noch während dem Studium dieses Unternehmen gegründet oder nachher?
Genau. Ja, das war eigentlich aus so einer... Also ich will jetzt nicht Langeweile sagen, aber aus so einer Lust irgendwie aus dem Studium heraus. Also im Studium hat man...
Vollzeitstudium ist langweilig, oder?
Ja, ich muss sagen, ich habe immer Teilzeit studiert. Okay. Ich war so eine Teilzeitstudentin. Genau, Vollzeit die Schulbank drücken. Also das konnte ich mir jetzt nicht mehr vorstellen in meinem Leben. Und Gott sei Dank, also das erste Jahr habe ich tatsächlich Vollzeit studiert. Und dann habe ich ja gesagt, also wenn das so weitergeht, dann... dann weiß ich nicht, ob ich das durchstehe. Ich mache lieber Teilzeit und dafür noch mein Ding nebenher. Das ist mir immer wichtig. Genau, deswegen habe ich Teilzeit studiert und hatte dann Zeit, um mein Ding zu machen. Und dann hatte ich mit einer Kollegin die Idee, wir waren irgendwie schon länger auf der Suche, irgendwas zu machen, was die Welt ein Stück besser macht. Und im Studium hatten wir einen Dozierenden, oder einen Dozenten besser gesagt, den Claudio Beretta. Er ist eigentlich so eine Ikone in der Food-Waste-Branche und er hat uns viel über das Thema Food-Waste gelehrt. Und dann haben wir uns gedacht, boah, das ist irgendwie so ein seltsames Problem, weil Food-Waste ist eben nicht, wie viele denken, so der Rest, der auf dem Teller bleibt im Restaurant oder irgendwie so vergammeltes Fleisch im Supermarkt, was nicht verkauft wurde oder es ist noch nicht vergammelt, aber natürlich vor dem Vergammeln entsorgt wird und dann zu Food Waste wird, sondern es gibt extrem viele Food Waste oder halt Rohstoffe, die noch kein Food Waste sind, aber ziemlich sicher Food Waste werden, weil sie keiner möchte. Und da haben wir gedacht, da müssen wir was dagegen tun. Und eigentlich diese Rohstoffe auffangen, daraus, also sie haltbar zu machen, weil das meistens Gemüse war oder ja, eben Fleischprodukte, Milchprodukte, sie durch Kochen haltbar zu machen und an einem Ready-to-Eat-Menü wieder zu verkaufen. Und sozusagen irgendwie ein bisschen versuchen, den Food Waste zu verhindern. Das war jetzt auch schon 2 Jahre her, der Pitch. Ich weiß nicht, ob er jetzt so saß, aber hast du verstanden, was ich meine?
Ja, also nicht so halb. Also zu welchem Zeitpunkt habt denn ihr wollen, quasi das Food Waste übernehmen? Weil du sagst, es ist ja nicht, in dem Fall nicht das, was im Laden liegen geblieben ist, sondern ihr sind eigentlich schon wie vorher, habt ihr wollen, das, was nicht, gar nicht erst in den Laden gekommen ist, aber weggerührt wurde, wäre schon dort quasi einkaufen.
Genau, also das ist auch wieder tief in der Lebensmittelindustrie drin. Zum Beispiel Großhändler, bei denen Detailhändler oder Restaurants oder irgendjemand bestellt, die agieren meistens international und die müssen eigentlich sicherstellen, dass immer die Ware in der Schweiz zur Verfügung steht, die vermutlich bestellt wird. Mhm. Ich sage jetzt vermutlich bestellt, weil wenn sie nicht wie vermutet bestellt wird, bleibt die liegen und wird meistens verworfen, weil der Markt ist überschaubar und es gibt meistens nicht so schnell einen neuen Handelspartner, der diese Menge dann abnehmen könnte. Und dann ist es immer günstiger, eigentlich das zu entsorgen in die Biogasanlage. Also verbrannt wird es jetzt nicht. Aber es ist eigentlich auch schade, wenn man überlegt, in welcher Zeit wir leben. Also meine Prognose ist so, jetzt reden wir noch über Label und Fairtrade und ich möchte gerne das Produkt essen. Aber ich glaube, gerade mit Blick auf die Zukunft, auch wenn man auf die klimatischen Herausforderungen schaut, Dürre oder Überschwemmung, werden wir uns irgendwann fragen, was werden wir überhaupt noch essen? Und aus diesem Gedanke auch, die Produkte aufzufangen, in den Menü zu verarbeiten, haltbar zu machen und wieder zurück anzubieten. So.
Aber das heisst, die Herausforderung, wenn ich es richtig verstehe, ist auch für euch gewesen, dass ihr gar nicht von Anfang an richtig können planen, was bleibt überhaupt dort liegen, sondern eher laufen und müssen schauen, okay, das und das und das ist jetzt liegen geblieben, aus dem müssen wir jetzt wieder etwas kreieren. Ist das richtig oder?
Absolut. Und wir sprechen ja immer in der Vergangenheit von dem Startup und das hat auch einen guten Grund, weil du hast es eigentlich sofort erkannt. Es ist mega schwer. Also wir hatten, ich hatte mal so ein Startup-Coaching bei Startup Campus und da hat der Dozent immer gesagt, bitte kreiert nicht die eierlegende Wollmilchsau. Und die haben wir halt kreiert, oder? Mhm. Wir haben gesagt, alle Produkte, die irgendwie übrig bleiben, können in diesem Menü verarbeitet werden, des Menüs immer wechselnd. Aber ich habe ja vorhin ein bisschen die Mechanismen von der Lebensmittelindustrie erklärt. Und so läuft es halt nicht. Man braucht Etiketten, die das Lebensmittel ausweisen, die müssen immer gleich sein. Da muss die Zutatenliste drauf sein. Das kann nicht sein, dass man, wenn man von einem industriellen Produkt redet, dass dann irgendwie immer ein neues Etikett gedruckt wird. Oder die Lebensmittelanalysen, da muss eigentlich immer die gleiche Nährwerttabelle drin sein. Gut, man könnte das jetzt hier zusammenrechnen und so, wenn man die Zutatenliste hat. Aber irgendwie ist es mega der große Aufwand gewesen. Mhm. Einfach im Hintergrund. Und was auch ein großes Problem war, weil es wird ja auch immer so, also Lebensmittel, da denken viele Leute zuerst mal, okay, wie sieht's vielleicht aus, wie ist es verpackt? Aber eigentlich, was zählt, ist der Geschmack. Und was die Leute zum Wiederkauf anregt, ist eigentlich dieser vertraute Geschmack, der ihnen voll schmeckt. Gerade wenn man jetzt von den verpackten Industrieprodukten redet. Im Restaurant ist natürlich was anderes. Aber wenn man jetzt über industrielle Produkte redet, so Convenience-Bereich, da wo wir rein wollten, da muss eigentlich das Produkt schon recht standardisiert sein, dass es immer gleich schmeckt. Weil wie wäre es denn, wenn deine Lieblings-Bolognese-Soße heute so schmeckt, morgen so? Komisch. Und das war eigentlich der Hauptgrund, weswegen wir auch ein bisschen gescheitert sind. Weil die Idee ist super gut. Wir hatten auch ein recht großes Medienaufkommen. Da war großes Interesse da eigentlich. Aber ja, das in die Realität zu übersetzen und zu skalieren, daran sind wir dann ein bisschen gescheitert auch.
Kannst du mal so sagen, gleich, also das war die Idee gewesen. Weißt du, wie haben wir gestartet? Bis wo sind wir gekommen? Wann haben wir entschieden, jetzt müssen wir aufhören, jetzt ist es vorbei? Kannst du uns mal so ein bisschen noch mehr die Story mitnehmen?
Gern. Also wir hatten ja die Idee im Studium und dann bin ich ja Lebensmitteltechnologin. Also ich hatte absolut keine Ahnung von Entrepreneurship, Intrapreneurship, Commonpreneurship, was ist Buchhaltung, was ist ein Businessmodell, was ist eine Value Proposition. Also wirklich, das haben wir nicht so wirklich im Studium gelernt. Wir haben uns eher mit so den Themen am Produkt, aber nicht mit diesem Management, Unternehmertum, so dieses BWLige beschäftigt. Dann haben wir erstmal viele Kurse besucht. Also ich glaube, wir haben uns ein Jahr intensivst fortgebildet in allen möglichen Formaten. Also da gibt es ja mega viele in der Schweiz. Also wenn jetzt jemand Lust hat, sich da auch weiterzubilden, unbedingt nutzen, weil das war wie so ein Crashkurs in einem BWL-Studium, sag ich mal. Und dann haben wir versucht, ja, unsere Ideen zu schärfen, Pitch-Deck zu erstellen. Dann hatten wir schon ein paar Kunden. Also wir konnten natürlich nicht sofort im Detailhandel starten, weil die sagen dann, ja, wir brauchen, keine Ahnung, mehrere tausend Stück pro Tag. Und wir haben alles natürlich von Hand in einem Prototyp-Stadium produziert.
Also das heißt, ihr habt wie euch einen Lieferant schon gehabt und habt einfach gesagt, hey, schau, wir starten jetzt und wir kaufen das ein und dann machen wir irgendwas. Was ist das erste Produkt gewesen, das Fertigmenü?
Genau, also wir haben uns dann in eine Produktionsküche eingemietet, um das zu produzieren, weil sonst darf man nicht produzieren. Du darfst jetzt nicht in deiner Küche sagen, ich mache Menüs und verkaufe die dann. Das geht nur, wenn der Lebensmittelinspektor die abgenommen hat. Aber wir haben uns in eine Produktion eingemietet. Dann hatten wir einen Großhändler aus Zürich, der immer viel Food Waste hatte oder beziehungsweise gute Produkte, die zum Food Waste geworden wären. Mit dem haben wir zusammengearbeitet, haben eigentlich einmal die Woche bei dem Food gesaved sozusagen, dann in unserer Produktionsküche die Sachen zu Menüs verkocht und diese als Lunch in Büros abverkauft und die dann mit dem Cargo-Velo ausgeliefert. Mhm. Mega aufwendig. Genau, also es war ein unglaublicher, zeitfressender Prozess, also Food-Saven mit dem Fahrrad, produzieren, Menüs abpacken, also wenn man mal so 100 Ready-to-Eat-Menüs abpackt mit so mehreren Komponenten, das war schon echt eine große Herausforderung, sage ich mal.
Okay.
Wir waren dann auch mit Lohnproduzenten in Gesprächen, dass sie das übernehmen wollen, aber ja, eigentlich, es war so gut, aber eigentlich ist unser Startup, wenn man wirklich ehrlich ist, an familiären Geschichten vielleicht auch ein bisschen zerbrochen, ich weiß nicht.
Da kannst du nachher drauf eingehen, aber okay, du hast erzählt, ihr habt dann zuerst in dem Fall an Betrieb, also so für Mitarbeitende verkauft. Mhm. Wie ist es weitergegangen?
Genau, wir haben erst an Mitarbeitende verkauft und dann hatten wir eben Gespräche mit Detailhändlern oder solchen Automaten, die in Büros auch stehen, um das irgendwie ein bisschen zu skalieren. Aber wir hatten nicht wirklich Commitments von den Lohnproduzenten, uns da zu unterstützen, weil für die ist es auch immer ein Investment, sich mit so einem Startup anzulegen, sage ich mal. Und wenn die da keinen großen Return sehen, dann haben die auch nicht so ein großes Interesse. Das sind ja auch keine sozialen Socialpreneurs, sondern meistens auch an wirtschaftlichen Interessen orientiert. Und die Idee war schwer zu verkaufen. Und dann haben wir gemerkt, wir kommen nicht weiter und wir waren so durch diese Daily-Arbeit beschäftigt, dass wir gar nicht Zeit hatten, Business Development nach vorne zu machen und vielleicht mal eine Investitions- oder Crowdfunding-Runde oder irgendwas zu planen. Lohn konnten wir uns auch natürlich 2 Jahre nicht auszahlen. Ja, und dann ist es eigentlich so verflossen. Weiter sind wir gar nicht gekommen.
Also eigentlich 2 Jahre lang probiert und dann eben auch gemerkt, ich glaube, wahrscheinlich ein grosses Learning als Unternehmer, muss man Zeit haben für so ein bisschen Business Development oder einfach Weiterentwicklung, Strategie und so weiter. Mhm. Und kann man nicht ständig, kommt nicht gut, wenn man ständig nur operativ tätig ist.
Voll.
Also das heisst aber auch, das, was ihr gemacht habt, hat, du hast vorher schon gesagt, es ist eher tiefmarschig, hat eigentlich gar nicht wirklich Gewinn abgeworfen, sondern ihr hättet einen grossen Skalierungsschritt machen, damit ihr in eine, ich sage jetzt, rentable Zone kommen werdet, wo ihr hättet können, auch euch etwas rausnehmen.
Voll. Wir haben eher drauf gezahlt. So weit war es ja. Also wir hatten schon Unterstützung durch Grants und so, muss man sagen. Aber ja, und dadurch konnten wir uns finanzieren. Aber wir hätten, also durch den Verkauf von den Menüs mit der realistisch gerechneten Arbeitszeit hätten wir nicht mal unsere Produktion zahlen können. Also es war ziemlich aussichtslos, genau.
Und nur mal zum Verständnis, haben wir das, bevor wir gestartet haben, auch mal irgendwie gleich sauber berechnet, einen Businessplan gemacht, einen Finanzplan gemacht? Oder haben wir einfach, oder das eben wirklich gar nicht gemacht und das Gefühl gehabt, hey, das muss irgendwie gehen, andere können es auch, let's just do it, und gestartet und dann gemerkt, shit, das hätten wir gescheiter gemacht, dann hätten wir auf den ersten Blick gesehen, dass es nichts ist. Wie muss man das vorstellen?
Also im Nachhinein betrachtet wäre es sicher immer gut, im Startup-Team einen BWLer oder sowas ähnliches zu haben. Wir waren nun mal 3 LebensmitteltechnologInnen und deswegen, also wir hatten natürlich einen Finanzplan, aber der ist natürlich dann hinten und vorne nicht aufgegangen. Also der war jetzt nicht so realistisch. Aber man muss auch wirklich sagen, für uns war das jetzt auch, es war nie so serious, sag ich mal, also wir haben das komplett während unserem Studium gemacht. Und eigentlich mit erstem Tag, Ende vom Studium, hat es dann auch aufgehört. Sozusagen. Okay. Also es war wirklich, es war für uns nicht so wichtig, dass wir da jetzt irgendwie Geld verdienen und so, das war okay. Aber dann, weil es halt so ein Begleitprojekt vom Studium war und man hat unglaublich viel gelernt, also so viel hat, glaube ich, niemand in dem ganzen Studium gelernt über die Lebensmittelindustrie. Also rückblickend, Hammer Learning, super. Aber dann, ja, ist das Studium zu Ende gegangen, ich habe eine Tochter gekriegt, meine Geschäftspartnerin hat einen Sohn gekriegt und dann ist alles ein bisschen verflossen und ja, die Firma gibt's noch, aber sie ist nicht mehr tätig.
Okay, genau. Also verflossen heißt, wenn ich es richtig verstehe, haben in dem Fall auch nie eben irgendwie externe Investoren reingeholt oder so, sondern einfach halt eure Zeit, vielleicht selber euer Investment und so wie geschafft. Und ja, wäre vielleicht mal eine Idee für einen Studiengang, dass man wie sagt, hey, man muss Anfangsstudium etwas gründen und das während dem Studium durchziehen. Ich glaube, man lernt unfassbar viel, das ist überhaupt keine Frage. Und das heisst, am Schluss haben wir einfach gesagt, okay, wir könnten den Mietvertrag mit der Produktionsküche und wir verkaufen halt nicht mehr. Das heisst, der bestehende Kunde hat gesagt, hey, ihr könnt bei uns nicht mehr bestellen. Und so ist es dann wie ausgelaufen, aufgehört, eben Firma gar nicht erst zugemacht, sondern so irgendwo besteht noch ein juristischer Mantel.
Genau, irgendwo besteht noch die GmbH. Aber das ist sicher auch ein To-Do von uns, die mit Blick aufs neue Jahr aufzulösen. Aber ja, wir stehen auch irgendwie alle drei jetzt voll im Leben und haben alle neue Jobs, Familie und also da schreit niemand danach, die aufzulösen, sag ich mal. Es ist nur ein To-Do, das erledigt werden muss, genau.
Okay. Du hast ein bisschen erzählt, was Problematiken gewesen sind. Jetzt machst du, erzähl mal, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst und was konkret machst du denn eigentlich jetzt heute? Ich habe ja im Intro schon gesagt, es ist irgendwie Intrapreneurship, also du fühlst dich nach wie vor wie eine Unternehmerin, aber du bist nicht mehr im eigenen Unternehmen tätig. Wie geht das?
Ja, also, das heißt ja, mach dieses Ding, deswegen sage ich jetzt einfach mal, wie es war. Also, ich habe mein Studium beendet und also ich habe mein Kind eigentlich in dem Monat gekriegt, wo ich meinen Bachelor hätte abgeben müssen. Ich habe natürlich alles viel früher abgegeben. Und war dann auch nicht mehr da und so weiter, aber das ist ja nicht so wichtig. Und dann habe ich ja gedacht, okay, jetzt eigentlich bräuchte ich ja auch wieder einen Job so, weil ja, mein Freund war auch noch im Studium zu der Zeit und ach ja, also irgendwie war es gar keine Option, zu Hause zu bleiben. Und dann habe ich überlegt, wer stellt denn eine an mit einem Kind, das ein Monat alt ist oder so, das geht ja gar nicht, Kinderbetreuung gibt es ja auch noch nicht. Da habe ich überlegt, okay, eigentlich habe ich schon gute Kontakte und so. Ich habe immer während dem Studium, muss man sagen, ich hatte das Startup Hungry Foods, aber ich habe eigentlich immer für die Hochschule, wo ich studiert habe, Kommunikationsarbeiten gemacht oder Designs oder, ach, da war ich eigentlich ganz gut in der Branche vernetzt. Da habe ich gedacht, okay, gründe ich jetzt meine Einzelfirma, noch eine Firma in die Welt gesetzt. Die gibt's auch noch.
Wobei man muss sagen, für eine Einzelfirma braucht sie gar nicht unbedingt eine Gründung. Du kannst einfach mal anfangen.
Absolut. Ich saß am Tisch abends, habe gesagt, so, das ist jetzt S-Punkt Baku Zürich.
Ja.
Genau. Ja. Und dann habe ich eben über die Einzelfirma dann auf Auftrag und selbstständig während der kleinsten Babyzeit von unserer Tochter noch gearbeitet, ein bisschen Geld verdienen können. Die schlafen ja noch recht viel am Anfang, diese Babys. Und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, so langsam schlafen sie nicht mehr so viel. Jetzt wird es Zeit für Kinderbetreuung. Oder halt Kita, besser gesagt. Und ja, dann kommt ja nochmal externer Kostendruck dazu, oder? Und meine Selbstständigkeit, die war halt so ein bisschen, ja, sag ich mal, kostendeckend, aber jetzt auch nicht durch die Decke gegangen. Das war eher so ein bisschen Aufträge auf Bestellung so. Und dann habe ich aber oft oder schon viel mit Foodworld zusammengearbeitet gehabt und genau, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber da arbeite ich jetzt. Und zwar habe ich dann, das war vielleicht wieder Glück im Leben, gerade im November, wo meine Tochter 4 Monate alt geworden ist und sie dann in die Kita gekommen ist, hat Food World eine Stelle ausgeschrieben. Und ja, dann habe ich mich natürlich direkt die Julia angerufen, meine Kollegin. Und sie wusste auch, dass ich eine Stelle suche. Und so haben wir uns irgendwie getroffen und dann ist alles zustande gekommen. Und jetzt arbeite ich tatsächlich bei Food World und bin mega dankbar.
Und was macht Food World?
Genau. Diese Frage hören wir sehr oft bei Food World. Und es ist kompliziert.
Kompliziert.
Ja, es ist kompliziert. Genau, also unser Slogan ist Shaping the Future of Food. Und eigentlich machen wir viele Projekte, also ich sage jetzt auch Projekte und bezeichne damit CAS-Weiterbildungen oder Gastronomie oder Weiterbildungen für die Gastronomie, aber auch Projekte mit der Wirtschaft oder mit Stiftungen zusammen, um diesen Gedanken voranzutreiben. Also irgendwie Shaping the Future of Food in dem Sinn von die Lebensmittelbranche fit für die Zukunft zu machen, mit dem Fokus aber auf die Lebensmittelindustrie und jetzt nicht die Landwirtschaft oder so, obwohl das auch ein Teil ist, aber eigentlich ist unser Fokus und unsere Stärke wirklich die Lebensmittelindustrie und unser Netzwerk da drin.
Kannst du ein Beispiel machen?
Ja, das klingt sehr holistisch, gell? Also ich kann es einfach mal runterbrechen. Also ich weiß, ich kann es kurz abreißen. Also im Bereich Academy, das ist so die Weiterbildung, da haben wir CAS-Angebote. Also das ist zum Beispiel Food Finance. Wie kann ich in schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade haben, mit Kriegen, Politikerwahlen, wirtschaftlichen Unsicherheiten, als CFO mein Unternehmen leiten, wie investiere ich richtig in Währungen und also in die Richtung so ein bisschen. Food Finance, aber nur ein Bereich. Natürlich Weiterbildungen in alles. Also wir haben auch Responsibility in Food, also da ist dann nachhaltige und Wertschöpfungsketten halt mit Verantwortung. Also wie kann ich Kinderarbeit irgendwie vermeiden in der Wertschöpfungskette von meinen Produkten? Weil das kann ja auch nicht immer garantiert werden, wenn ich jetzt irgendwie Heidelbeeren aus irgendwo beziehe und ja, da steht ja nicht drauf, wer hat es gepflückt, ne? Und solche Sachen lernt man eigentlich in der Weiterbildung, in den CAS-Angeboten, also wirklich Weiterbildung eher auf schon eher so die C-Level-Abteilung vielleicht oder halt Leute in Führungspositionen, beschreibt es vielleicht besser.
Und dann haben wir noch aber so macht ihr die selber? Also geht man da auf Food World und ihr bietet den CAS an oder wie läuft denn das?
Genau, also wir organisieren das alles, die sind von uns sozusagen erfunden, aber natürlich in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk. Also nicht, wir sind bei Food World direkt, sind wir nur 8 Mitarbeitende. Aber wir haben unglaublich ein Riesennetzwerk, was mit uns als Externe zusammenschafft. Also wir haben in unserem Netzwerk ExpertInnen zu den verschiedenen CAS-Bereichen und die unterrichten natürlich auch in den CAS. Und die CAS, die momentan sind auch in Kooperation mit der ZHW und der BFH, also der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der Berner Fachhochschule. Genau.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch/firma-gründen.
Okay, also das heisst, ich gehe an ZHW und tue mich dort quasi anmelden für den CAS und es ist euch das Programm und so weiter, aber ausgeschrieben wird es über ZHW und nicht direkt über euch.
Auch auf unserer Webseite, aber die Anmeldung ist dann über die ZHW, genau.
Gut, spannend. Okay, wir haben Akademie gehabt, dann gibt es noch weitere Pfeiler.
Genau, also dann noch Sustineo kommt dann auch rein. Also das ist die Nachhaltigkeitsausbildung, aber auch Nachhaltigkeit ist so ein negatives Wort, eigentlich die Gastrobranche fit für die Zukunft zu machen, so würde ich es eher pitchen. Das haben wir auch entwickelt in Zusammenarbeit mit BioSwiss. Und da geht es darum, also es gibt so verschiedene Modelle, wie zum Beispiel in Kopenhagen haben sie es geschafft, die Gastronomie eigentlich recht nachhaltig zu transformieren. Und sind da auch so ein bisschen so ein Spotlight oder so ein Spark in der Welt. Und da fragt man sich immer, wie haben die das geschafft, oder? Und es kann schon ein großer Hebel sein, auch die Gastronomie, weil Gastronomie ist ja nicht nur ein Ort, wo ich konsumiere, sondern es ist auch ein Ort der Inspiration. Und wenn ich die Gastronomie schaffe, nachhaltiger zu machen, kann es auch als Inspirationsquelle für die Personen in den Haushalten wirken, sich ein bisschen gesünder, bewusster, zukunftsfähiger zu ernähren. Und ja, da haben wir noch auch modular aufgebaute Kursangebote in dem Bereich. Auch wir organisieren das und andere ExpertInnen aus unserem Netzwerk führen das dann durch. Genau.
Okay.
Aber das zur Academy, mit Blick auf die Zeit. Dann haben wir noch einen Podcast. Auch ein Podcast, The Food Futurist. Yes. Genau, da sprechen wir, wie der Name schon verrät, über Themen, ja, über die Zukunft der Foodbranche und interviewen wirklich Leute von dem Bauer oder der Bäuerin bis zum holistischen Denker und fast schon Dichter. Also es ist sehr große Bandbreite, aber alles mit dem Fokus, wie essen wir in der Zukunft. Also kann auch für so Foodfans recht spannend sein, aber ist auch sehr nischig, muss ich sagen. Also da muss man schon auch großes Interesse an den ganzen Themen haben. Und dann haben wir eigentlich noch Stiftungsarbeit. Also wir sind organisiert als Stiftung und haben aber auch eine AG integriert sozusagen. Und da haben wir wie zwei Projektfelder. Also einmal machen wir Stiftungsprojekte zusammen mit anderen Stiftungen. Das sind dann meistens so theoretische Ansätze in einem Multi-Stakeholder-Approach. Zum Beispiel läuft gerade ein Projekt, wie kann ich Molke verwerten? Also Molke ist ein sehr großer Sidestream in der Schweiz bei der Käseproduktion. Und da geht es darum, was machen wir denn mit der guten Molke? Weil eigentlich ist die recht gesund, aber jetzt wird es alles also nicht genutzt. Und eigentlich wäre es ja toll, das in Zukunft ja abzucyceln oder einfach zu benutzen. Genau. Mhm. Oder ein anderes Projekt war Zukunft Weide. Da haben wir uns angeschaut, wie kann denn Fleischkonsum in der Zukunft ethisch und nachhaltig noch möglich sein? Das sind so die Stiftungsprojekte, eher größer, holistischer. Und dann das spannendste Programm eigentlich von Food World, was auch für die Hörerinnen und Hörer hier in dem Podcast sehr interessant sein könnte, ist das Pionierprogramm. Und zwar, da unterstützen wir Gründerinnen und Gründer, die irgendein Produkt, was mit der Lebensmittelindustrie zu tun hat, produzieren und skalieren möchten eigentlich. Und ja, jeder kann eigentlich in die Community kommen, wenn er sein Unternehmen mal gepitcht hat vor unserem ganz strengen Komitee. Und in der Community gibt es dann 5 Beratungsstunden von ExpertInnen aus der Branche. Also genau, kann man sich eigentlich aussuchen. Das geben wir wie geschenkt. Und dann gibt es natürlich ja, Formate wie eine Innovation Challenge oder noch vieles mehr, aber darauf will ich jetzt nicht so im Detail eingehen, weil sonst haben wir nur über Food World geredet.
Aber sehr, sehr spannend. Hast du ein Beispiel von einem Startup, wo jetzt irgendwie dort drin ist, dass man sich ein bisschen vorstellen kann? Oder weißt, wie helfen dir denn einem Startup oder warum sollte ein Startup in dieser Lebensmittelindustrie überhaupt mit euch zusammenarbeiten? Was bringt dem das?
Ja, also es kommt sicher. Primär geht es um die Bedürfnisse des Startups. Also es kommen ja Startups mit ganz verschiedenen Stadien und Anforderungen zu uns. Also vom Solopreneur, der auch wie wir damals mit Hungry Foods alles selber backt und fast einen Burnout hat und ist so, ich kann meine Kunden nicht bedienen und ich brauche einen Lohnproduzent, finde den nicht, ich kriege nur Abweisungen oder ich brauche eine Listung im Regal und solche Needs. Also eher großer Unterstützungsbedarf, sage ich mal. Und dann gibt es Startups, welchen es eigentlich schon mega gut geht und die einfach den Austausch in der Community genießen. Oder auch spezifische Fragen zum Beispiel zu Novel-Food-Verordnungen haben oder so. Also wirklich nischig und wir ExpertInnen in unserem Netzwerk haben und wir dann ja diese 5 gratis Beratungsstunden denen schenken können. Genau, das sind eigentlich so die 2 Hauptpunkte. Und jetzt hast du ja gefragt, wie es konkret werden kann. Also konkret begleite ich gerade ein Startup, das heißt Bonana zum Beispiel. Da freue ich mich natürlich sehr drüber, weil sie hat sehr viel auch mit meinem Startup zu tun von früher sozusagen. Sie macht was sehr Ähnliches, nur einfach schlauer. Deswegen gibt sie es ja auch noch. Und zwar sie kam beziehungsweise als Solopreneurin zu Foodward und war so, ich muss immer Bananenbrot backen, ich muss Bestellungen ausliefern, also die gleichen Struggles, die ich mit Hungry hatte und ich habe sie so nachfühlen können. Und wir von Foodworld haben ihr eigentlich geholfen, sie in die Industrie zu vernetzen, dass sie jetzt einen Lohnproduzent hat. Dann hat sie jetzt einen Logistiker mit Lager, der die Produkte dann ausliefert. Und eigentlich läuft über sie nur noch ein Teil der Bestellungen, weil der Logistiker auch gleich eine Bestellplattform hat und bei allen GastronomInnen eigentlich in Zürich gelistet ist. Also es ist ein ziemlich schlaues Ding. Sie ist auch gerade Mutter geworden und ja, kann so ihre Unternehmen natürlich weiterlaufen lassen, trotz der Mami-Pause, weil wir ihr geholfen haben, sie perfekt zu vernetzen und zu skalieren. Und
was macht Bonana genau?
Ach so, ja, da kam ich noch gar nicht dazu. Also jetzt wisst ihr, wie es bei ihr läuft. Aber was ist ihr Produkt? Das ist natürlich auch noch relevant. Und zwar stellt sie ein Bananenbrot aus Food Waste Bananen her.
Eben, eigentlich klingt es ja super simpel, oder? Der Punkt, was sie muss machen, ist wahrscheinlich der Vertrieb, ist sicher etwas Schwieriges, oder? Also umso mehr Firmen, Restaurants, Läden, was auch immer, wollen überhaupt ihr Bananenbrot verkaufen. Aber am Schluss eben ist es, glaube ich, dann mit so Lohnproduzenten und wenn du auf so einen Logistiker kannst setzen, dann hast ja du wirklich nicht mehr viel damit zu tun, bis auf den Vertrieb. Weil ja, es wird produziert, es wird verschickt, es wird bestellt. Das kannst du dann alles organisieren, wenn das Produkt einmal steht, oder?
Voll. Ja, also wie gesagt, das ist alles halbautomatisiert. Also die Bananen, die Food Waste Bananen, werden auch aus der Lieferkette bezogen jetzt, nicht mehr direkt von den Läden selbst, weil die Thematik der sogenannten Rückwärtslogistik ist eine sehr spannende. Also Rückwärtslogistik meint, dass die Produkte aus den Läden, welche noch gut sind, aber am nächsten Tag wohl nicht mehr gekauft werden, zurück zu einem irgendwo hinkommt und dann wieder verarbeitet werden können in verarbeitete Produkte, sodass es egal ist, ob die Banane jetzt, wie sie aussah und so, für zum Beispiel ein Bananenbrot. Aber das gibt es noch nicht so wirklich. Und deswegen bezieht jetzt Bonana zum Beispiel die Bananen von Reifereien oder Großhändlern, die plötzlich auf zu vielen Bananen sitzen, weil irgendwelche Hurti-Rebellen die Boote mit den Bananen drauf blocken und dann plötzlich nach Europa 3 Bananenlieferungen kommen auf einmal. Und dann der gesamte Markt überschwemmt ist und man die dann gar nicht los wird. Und aus solchen Kanälen bezieht sich eigentlich die Bananen. Also es gibt genug. Es ist wieder sehr ein lustiges Konstrukt. Aber hier kann man auch sehen, wenn man nicht diese eierlegende Wollmilchsau konstruiert und sagt, wir machen ein Menü nur aus Food Waste und sondern sagt, hey, ein Bestandteil, der rettet Lebensmittel. Mega. Funktioniert. Aber das weiß ich jetzt halt auch erst jetzt.
Genau. Wir machen ja, und zum Teasen wir noch schnell, wir machen ja dann noch eine nächste Folge zusammen. Und zwar geht es da wirklich darum, was ist überhaupt Intrapreneurship im Vergleich zu Entrepreneurship und wie muss man das vielleicht machen, dass es kann funktionieren? Was sind da deine Learnings gewesen, weil du eben das eigentlich in deinem Unternehmen machst? Das kommt dann in der nächsten Folge. Darum wollte ich jetzt da noch schnell, bevor wir dann in die gehen, was ich glaube, die nächste Folge ist extrem interessant für alle, mindestens für alle, die Angestellte haben, weil ein Angestellter, ein Mitarbeitender, der als Unternehmer in meinem Unternehmen arbeitet und funktioniert, ich glaube, wer wünscht sich das nicht? Wirklich. Insofern mega, mega spannend. Wenn man ganz allein ist, kann man mal hören. Vielleicht hat man selber Sachen, die für mich interessant sind. Aber in dem Moment, wo man Mitarbeitende hat, ist es, glaube ich, extrem interessant, um da mal reinzuhören, was sind deine Erfahrungen, Tipps und so weiter, um jetzt die nächste Folge noch anteasern. Abschließend für diese Folge. Hey, du arbeitest mit Startups zusammen im Food-Bereich. Du hast selber eins gehabt und bist damit gescheitert. Was sind die 3 grössten Learnings für Startups, ich sage es mal ganz spezifisch im Food-Bereich, wo du gemacht hast und so die 3 grössten Tipps, die ganz wichtig sind?
Ein interdisziplinäres Team. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Das heißt, dass eben der BWLer irgendwo drinnen ist. So.
Der muss drin sein. Ja, das kann man nicht lernen. Also, ja, diese ganzen Finanzthemen und so, wenn man jetzt auch. Ja, es lohnt sich einfach, so jemand dabei zu haben, der das runterrechnet und auch die Realität in Zahlen abbildet, weil darum geht's. Jeder muss Miete zahlen, jeder muss essen, jeder muss Kita bezahlen. Es geht ja nicht mal drum, um irgendwie reich zu werden, aber einfach zu leben, gell? Also das wäre mein Nummer 1. Dann Netzwerk. Es ist wirklich, ich glaube, jeder kennt's, der im Berufsleben tätig ist. Es ist unglaublich schwer, einfach mal als niemand eine Mail an irgendjemand zu schreiben. Weil die wird dann gelöscht, oder? Und wenn man das schafft, sein Netzwerk durch solche Multiplikatoren, wie zum Beispiel Foodworld einer sein kann, aber auch vielleicht Dozenten oder Dozierende in der Uni, schafft auszubauen, sodass die Mail durch ein Intro persönlich wird oder so und so neue Türen aufgehen. Also das sehe ich auch als sehr essentiell an. Und dann Nummer 3 ist pay yourself, sage ich mal. So am Anfang von der Gründung habe ich immer gedacht, oh nein, ich kann mir doch, also auch wenn man so mit Leuten geredet hat, das ist ja mein Projekt, ich muss doch nicht Geld holen, um mich zu bezahlen, ich mache das ja für mich so. Aber so langsam begreife ich, dass das lohnt sich auch, das für andere zu machen. Weil wenn du einen schlechten Online-Shop hast, dann wirst du nie ein Produkt verkaufen. Also hol dir doch Geld, um den Online-Shop gut zu machen. Und die Person freut sich ja dann und hat es dir gern gegeben, kriegt dann auch einen Return und du hast einen geilen Online-Shop und kannst weiterkommen. Also um es jetzt auf ein konkretes Beispiel zu machen. Deswegen unbedingt liquide bleiben.
Super spannend, ja. Das schließt den Kreis zum ersten Tipp, den BWLer mit an Bord zu haben. Ich glaube, zum zweiten Tipp bin ich voll bei dir. Also wenn es natürlich so Aggregatoren oder eben so Netzwerkbestehende gibt, wo man kann drin hineinkommen und sich irgendwie Türen aufgehen, mega wichtig. Aber wenn man das noch nicht hat oder wenn es nicht hat, dann, hey, es lohnt sich trotzdem. Jede Mail, die du rausschickst, auch wenn sie gelöscht worden ist, es lohnt sich. Häufig lässt man sich davon abbringen und überlegt sich jetzt stundenlang, ob ich jemanden anschreiben soll oder nicht. Und wenn man es einfach gemacht hätte, wäre man sogar erstens schneller fertig und zweitens ist die Chance da, dass jemand antwortet. Weder wenn man dann überlegt, nein, warum sollte ich überhaupt, die meldet sich eh nicht, warum sollte ich sich melden, ich mache doch das. In dieser Zeit hättest du schon das Mail gemacht und geschrieben.
Auf jeden Fall. Also ich will da auch gar nicht demotivierend klingen. Wie du mich jetzt vielleicht in der letzten Stunde kennengelernt hast, hinterfrage ich eh recht wenig in meinem Leben. Also habe ich Mails immer sofort losgeschickt, ohne drüber nachzudenken. Aber sie wurden halt auch recht oft nicht bedacht. Aber klar, ja, auf jeden Fall versuchen, alles rauszuholen. Das ist klar, das ist klar.
Perfekt. Also, 3 super Tipps. Und jetzt schließen wir mit dieser Folge. Und wer das spannend gefunden hat, unbedingt auch die nächste Folge eben zum Thema Entrepreneurship hören. Wenn man herausfinden will, was man vielleicht auch als Unternehmen muss machen, damit man so Leute wie Sophia findet, die einen bei einem arbeiten wollen. Weil ich glaube, man spürt eben auch deinen Drive und dein Wählen und dein unternehmerische Denken. Und ja, wirklich, welches Unternehmen wünscht sich nicht so Leute oder wünscht sich, dass man ganz viele so Leute im Unternehmen drin hat und für das muss man vielleicht ein paar Sachen machen und du erzählst uns in der nächsten Folge was. Danke vielmals und bis dann.
Danke dir. Ciao.
Tschüss. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.